Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Mein Name ist Martin Block von der Bacon Bakery bzw. von der fetten Kuh. Ich stehe mitten in Berlin auf dem The Original Coke Food Festival. Das soll jetzt keine Werbesendung werden. Ich versuche jetzt einfach mal hier zwei, drei von den geilen Chefköchen hier ranzukriegen. Also es ist hier so eine Art Streetfood-Markt von Coca-Cola. Und die haben halt viel in diese Gänge in Bewegung gesetzt, damit hier eine sehr hohe Dichte an guten Ständen ist. Und das ist echt einmalig in Deutschland, was hier für Stände sind. Also und deswegen, ich gebe jetzt mal mein Bestes. Ein, zwei Leute habe ich schon vorgewarnt. Und lasst euch überraschen, wer jetzt so alles kommt. Ich kann nicht so wirklich jetzt ankündigen, wer es ist. Ich gebe mein Bestes.
Hey Martin, nett, dass du zu mir gekommen bist. Ich freue mich endlich, dass ich mit dir etwa 10 Minuten in Ruhe habe, nach dieses ganze 3 Wochen lang Ackern in 3 verschiedenen Städten für das Coke Food Festival. Und ich freue mich sehr, dass du dich extra Zeit genommen hast, mich zu interviewen.
Ich freue mich sehr. Schön, dass du Zeit hast für uns. Ich habe gedacht, ich frage mal 2, 3 Köche, die ich hier sehr mag und fange natürlich mit dir an. Wir haben schon eine Menge Spaß hier auf dem Coke Festival gehabt.
Aber ne? Hallo, sogar vor ein paar Minuten her auch ein bisschen Spaß bekommen.
Ja, also wir wollten gerade aufnehmen und dann haben wir noch eine Person gesehen, die wir begrüßen wollten. Und
habe ich gerade so eine Kiste, eine Holzkiste kaputt gemacht. Ne?
Ja, das hat schon gekracht. Also wir haben es richtig krachen lassen.
Naja, immerhin, nur die Karten kommen in den Garten, habe ich gelernt.
Tja, jetzt gibt es 2 Ibuprofen auf Ex.
Auf Ex von der nette Andre, der immer auf uns aufpasst.
Ja.
Und
Mit Kopfschmerzen.
Also, ein bisschen über mich.
Ja, genau.
Gebürtiger Peruaner, stammte ich aus Lima, bin 37 Jahre alt. Und ich lebe in Deutschland ungefähr so etwa knapp 13, 14 Jahre.
Aber wenn man dich jetzt so anschaut und kennenlernt, du siehst ja jetzt nicht so aus wie jemand aus Peru, oder?
Ja, das stimmt allerdings. Meine Mama ist gebürtige Berlinerin, aber meine Familie ist ein bisschen Mischmasch von mehreren Kulturen. Von meiner väterlichen Seite haben wir ein bisschen Italienisch und vor allem stark geprägt Kroatisch.
Ah, krass.
Ja? Und das ist ein bisschen so der Mischung in meiner Familie. Deshalb merkst du nicht dieses Peruaner an mir, sondern das merkst du nur, wenn mein Akzent da rauskommt.
Ich finde, du siehst richtig aus wie ein Berliner.
Das stimmt auch.
Ja, und umso krasser. Ne? Also, wo kommt deine Familie dann aus Peru genau her? Wo habt ihr gelebt?
Ich habe 23 Jahre in Peru gelebt.
Ja.
Bin in Lima geboren worden, in die Küste. Das Land, der Hauptstadt Peru und auch das Hauptstadt von Diffusionsküche, ja. Was wir die Peruaner momentan erleben. Und danach habe ich mich entschlossen, auch einen Teil von meiner Wurzel zu verfolgen. Das ist die deutsche Wurzel, die ich habe. Und bin ich irgendwann nach Deutschland gelandet und seitdem lebe ich hier.
Gibt es da ein paar Stationen, was du so nennen kannst, was du so gemacht hast?
Ja, oder? Ich kann ja nennen Stationen, die mich stark geprägt haben. Eine davon war das Restaurant Dos Palillos. Dos Palillos war damals an die Rosenthaler Straße, Ecke Weinmeisterstraße in Mitte in Berlin. Das war ein Restaurant von der ehemaligen Küchenchef von dem Restaurant El Bulli, von Fernando Albert Adria. Albert Raurich, das hat 10 Jahre der Restaurant El Bulli geführt. Und von ihm habe ich viele Sachen gelernt, unter anderem die Fusion von asiatischer Küche. Der Restaurant Sudaka bei Chakal in Schöneberg.
Chakal, glaube ich, kennen die meisten. Ne?
Genau, die Chakal, ich war in rechte Hand mehrere Jahre. Dann das Restaurant die 1000 Kantina, der war 1000 in Berlin, auch die bekannte Ecke. Der Restaurant Demon, koreanischer Restaurant, wo wir fusioniert haben, die peruanische und die koreanische Küche.
Oh, das
war auch ein spannendes Thema. Dann haben wir auch teilweise kurz danach unser Konzept gemacht von der Restaurant Nauta, wo ich zuletzt war, ja. Auch hier in Berlin.
Das war zu der Zeit, wo wir uns kennengelernt
genau.
haben,
ne? Letztes Jahr. Genau, letztes Jahr. Ja. Und das Nauta hat eine tolle Fusion von Amazonas-Küche, von japanischer Küche und vor allem von der klassischen und modernen peruanischen Küche.
Sehr stark. Also das, du warst auch der Erste, der das Coke-Video hatte, glaube ich, ne?
Genau, ich war der Erste und auch der Erste, der die Kampagne gestartet hat, am 17. Juni 2018.
Das Datum hast du noch richtig im Kopf.
Genau.
Da kann man schon sehen, dass es was Besonderes ist, ne?
Genau, nicht nur Besonderes, sondern es hat auch einen großen Teil von meinem Leben verändert. Ich konnte alle Welt zeigen, woher ich stamme, wo meine Familie lebt und was mein Charakter gerade so in Form gebracht hat, sozusagen.
Ja, und noch viel besser, du hast deine Oma und Mama wahrscheinlich sehr, sehr stolz gemacht mit dem
Auf
Video.
Auf jeden Fall, kannst du dir vorstellen, wir haben über 3,5 Millionen Klicks in dem Video.
Oh, krass.
Und das ist für mich ein großer Stolz. Nicht nur das, weil ich denke, dass jeder Peruaner der Pflicht hat, ein guter Botschafter von seinem Land zu sein. Und das versuche ich auch. Gestern haben wir das Glück, der peruanische Botschafter in unserer Kitchen History zu haben.
Ah.
Ja, der kam mit die ganze peruanische Delegation her.
Oh, krass.
Und haben wir unter anderem über mein Kochbuch gesprochen, der seit 17. Juni dieses Jahr zu Verkauf steht. Und der war teilweise auch Bestseller bei Amazon und anderen.
Ja. Das ist, ich muss sagen, ich habe das ja seit letzter Woche, das Buch. Und ich habe noch nichts draus gekocht, aber ich weiß schon genau, das wird mein neuer Liebling. Vor allem, ich habe ja das Problem, jetzt mit den letzten Stationen hier bei dem Coke-Festival, ich habe dein Ceviche Classico, ich glaube, jetzt schon 5-mal gegessen.
Oder mehr.
Ja, 5-mal gebe ich zu. Ne?
Ja,
der Rest, der bleibt hier verschwinden.
Können wir nochmal sagen, dass es sehr gut für den Körper ist, ja, dass nicht so fett. Nicht so viel Fett, nicht so viel Kohlenhydraten. Man kann eigentlich so viel Ceviche essen, wie man möchte.
Das stimmt, wie man verträgt. Das ist natürlich ein bisschen mehr mit Säure.
Ja,
ne?
Natürlich muss man mir auch berücksichtigen.
Und Chili, ne? Aber das hat mich schon sehr geflasht. Und gerade heute, nachdem ich lange feiern war letzte Nacht, hat mich das heute Morgen wieder auf den Boden gebracht.
Ja, das denke ich auch.
Also ich weiß, also ich spüre jetzt wieder meine Füße, dass ich auf dem Boden stehe.
Ja, Martin, ich glaube mittlerweile, unsere Seiten sind schon langsam, na, das,
wir sind nicht mehr ganz so jung,
nicht mehr so jung wie früher, aber trotzdem macht es Spaß, wieder mal in die Gastro-Szene zu sein.
Ja.
Einmal Koch, immer Koch. Ja.
Und umso cooler ist jetzt, dass ich quasi deine Ceviche nachkochen kann.
Ja, das und du hast es gemerkt, wie einfach das sein kann, ein Ceviche zubereiten, wenn du die richtige Anleitung hast.
Ja, ja, das stimmt. Dann hattest du also ein Süßkartoffelpüree bei dem Klassiker genau. dabei. Und ich habe so gehofft, ne, in diesem Buch, dass dieses Rezept drin ist. Und
steht auch drauf.
Ganz hinten fast kommen dann diese einzelnen Zutaten, also diese Rezepte, die jetzt nicht die Ceviche an sich sind, sondern so diese
Komponenten.
Ja, genau, die Komponenten, Baukasten, sagen wir mal bei den Burgern.
Genau.
Und ja, das will ich auf jeden Fall nachkochen. Mir fällt nicht der Name ein, da war eine Zutat drin, die ich nicht kenne. Weißt du zufällig, welche ich meine?
Von der Mais meinst du?
Nee, von den Süßkartoffeln. Püree.
Ah, das muss ich mir noch anschauen.
Ja, gut. Dann reichen wir das mal nach. Ich zeige dir gleich, was ich meine. Ne, aber das Buch ist wirklich großartig geworden. Wird einer meiner Lieblinge dieses Jahr auf jeden Fall.
Ich denke schon. Und ich denke, diese Süßkartoffelpüree kann man ganz schön von einem Hamburger verwenden.
Und wir haben ja einen lokalen Süßkartoffelbauern, dann kann man bestimmt was richtig
gut. Der wäre noch besser sogar.
Vielleicht, ja. Man muss nicht unbedingt das dann um die Welt schiffen, wenn man also
wenn man schon hier in der Nähe hat.
Ja,
aber deshalb gibt es immer die Kochkurse, die ich mache, die Leute zu zeigen, die richtige Reihenfolge, die richtige Herstellung von Ceviche, aber mit Zutaten, die du überall finden kannst.
Willst du uns mal kurz, wir reden hier die ganze Zeit über Ceviche, kurz mal erläutern, was ist ein Ceviche und was macht die aus? Also was muss das erfüllen?
Ich denke, das Allerwichtigste ist die Frische. Ja? Frische Zutaten. Ja, am besten so knackig wie möglich. Zweitens ist die Reihenfolge von den Zutaten. Ich habe es erklärt, wie wichtig das ist, dass der Fisch nach dem Portionieren oder nach dem Schneiden immer gesalzen werden sollte. Dann muss der Chili reinkommen, dann kommt die Zwiebel, dann kommt die Säure und dann kommt die Koriander und dann haben wir fertig ein Ceviche. Ja. Ja, und der dritte Punkt ist die ausgewogen. Ja, du musst unter Kontrolle die Schärfe, die Säure, die Süße, das Herzhafte, das Bittere und das Astringent von der Ceviche.
Dann macht die richtig Freude.
Ja. Dann macht auf jeden Fall richtig Freude.
Am Ende, alle Regeln, die du aufgesagt hast, so, das ist so schon fast wie beim Burger. Ne?
Ja.
Frische Zutaten, die richtige Reihenfolge, du musst wissen, welche Harmonie diese Komponenten sind.
Und schon ist der Garpunkt auch wichtig.
Wie gibt es einen Garpunkt bei Ceviche?
Ich denke, also was ich persönlich möge, ist, das Ceviche nicht länger als 4 Minuten in die Säure zu lassen.
Ja, aber man macht ja die Säure rein. Ne?
Genau.
Dann nimmt man das aus dieser Soße raus und serviert. Oder
genau.
Wie? Und diese Soße, die da drin
wird nochmal übergossen damit.
Okay, aber die liegt ja dann unten, der Fisch
genau,
liegt
und der Fisch drauf. Da oben da drauf.
Okay.
Und dann gekrönt wird natürlich mit gepopptem Mais, die du von mir bekommen hast.
Oh ja.
Und das musst du unbedingt probieren. Und gekochte Mais auch ebenfalls.
Das wollte ich auch fragen. Das sieht ganz anders aus als das, was wir kennen hier.
Ja, der ist etwas größer.
Ja.
Und innen drinnen ist noch milliger als der normale Mais, den du kennst. Und ist nicht so süßlich wie dieses gelbe Mais, das du normalerweise hier bekommst.
Also das ist auch irgendwie... Ich habe schon mal Ceviche gegessen und so, aber bei dir habe ich so das Gefühl, man taucht wirklich in die Kultur ein. Ne? Mhm. Es gibt immer ganz oft so Sachen, die Leute, die machen das, weil das gerade Trend ist, sagen, oh, wir brauchen Mais, wir kaufen
ein Rondue
aus der Dose
das
oder so.
Das versuchen wir, ne? So viel wie möglich zu...
Was ist denn, wenn man zu Hause Ceviche nachmachen will? Wo soll man am besten hingehen? Wie findet man einen Laden oder was?
Also ich denke, fast jeder Supermarkt hat eine Fischdecke, also jeder. Und also vor allem in Köln, wo ich momentan lebe, findet ich echt gute Läden. Ja? Ich habe es gelernt, dass man auch mit Kabeljau auch Ceviche machen kann. Ja. Übrigens, ich habe davor gelernt, dass man der in eine dicke Serviette einbicken sollte und dann in Klassikfolie einbicken, ruhen lassen, ein paar Stunden und dann schneiden. Und dann ist der Kabeljau perfekt für Ceviche.
Ah, okay. Aber was haben wir hier für einen Fisch gehabt?
Jetzt? Rotbarsch.
Rotbarsch,
ja. Also richtig gute Sashimi-Qualität. Weil, wie du sagtest, Qualität, es ist, also du gibst die Leute Fisch. Und ein schlechter Fisch schmeckt halt nicht. Ne?
Ja.
Und das ist ein bisschen unserer Ruf zu schaden.
Wohl wahr. Ja. Es hat mich sehr gefreut, dass du die 10 Minuten Zeit genommen hast. Die haben wir jetzt auch locker überschritten. Ich glaube, wir könnten eine Stunde einen Podcast machen. Das machen wir ein andermal, wenn wir bei den Köln sind. Das Coole ist nämlich, Juan wohnt auch in Köln und arbeitet in Rotterdam. Ne?
Genau, in Rotterdam und ein bisschen Welt.
Also du bist nicht Montag bis Freitag in Rotterdam, sondern ab und zu.
Ab und zu und
sonst sieht man dich.
Am meisten sind die fette Kuh am Essen.
Ja, da muss auch noch ein Fusion Burger kommen.
Ja,
Fusion Burger.
Da hast du ein bisschen verraten, aber das hat die Leute so erwartet. Bald wird ein neues Konzept für eine Woche oder vielleicht zwei mit ein paar neue Kreationen von Martin und von mir.
Ja, wir haben da was im Köcher.
Ja, wir haben was da.
Ja, vielen, vielen Dank.
Nicht dafür.
Wenn euch das gefallen hat, natürlich könnt ihr mal diesen Beitrag teilen. Ihr könnt es liken. Ne? Wenn ihr Fragen habt, auch an Juan, schreibt einfach drunter. Ne? Ich schicke ihn eine WhatsApp und nerv ihn.
Und dann werden wir das sofort antworten.
Ja. Wir posten dann die Sprachnachricht von Juan. Einfach.
Natürlich.
Die hängen wir an die nächste Folge dran.
Und der meinen Akzent nicht versteht, dann an Martin sich wenden, bitte.
Wir machen noch einen Untertitel.
Ja. Genau, kriegen wir schon hin.
So, wir sitzen hier übrigens in The Queens, ein wunderschönes Café.
Ja, wir arbeiten alleine.
In der alten Münzfabrik in Berlin. Ich bin total geflasht. Allerdings gibt es gerade keinen Kaffee. Wir trinken Wasser und Cola.
Ja, die ganze Zeit.
Wer was trinkt, der verraten wir nicht.
Genau.
Und
keiner von uns.
Ich angel mir jetzt mal den nächsten Küchenchef.
Machen wir. Und ich gehe mal ein bisschen Ceviche machen, oder?
Ja, perfekt. Vielen, super. Vielen Dank, Juan.
Nicht dafür. Sehr gerne.
Ja, so, jetzt sind wir bei unserem zweiten Gast heute. Jetzt habt ihr schön mit Juan eine etwas längere 10 Minuten gehört. Und bei mir ist Japaner, aber besser stellst du dich noch genau vor, selber vor.
Hallo, hier ist Japaner. Ich bin die Besitzerin von Restaurant Chutneyfy. Das ist ein modernes indisches Restaurant. Wir haben 2 Restaurants in Berlin, in Prenzlauer Berg und Neukölln. Und 2 in Lissabon. Und jetzt öffnen wir unser 5. Restaurant in Porto.
Wow.
In Portugal. Ja.
Wie machst du das?
5 Jahre, 5 Restaurants.
Teilst du dich immer? Klonst du dich?
Ja, ich habe sehr gute Mitarbeiter.
Wow,
ich habe sehr gute Managers, Mitarbeiter.
Kannst du mir einen abgeben?
Ja, klar.
Nein, nein. Klar. Alles gut, es sei dir gegönnt. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Also man hört ja schon mal, du kommst nicht aus Deutschland.
Ja, ich komme aus Indien ursprünglich, aber ich habe in 11 Länder gewohnt.
Wow.
Und habe in der Modeindustrie gearbeitet, 22 Jahre. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, wollte was Neues machen. Ich bin ein sehr großer Foodie und meine Familie auch. Und ja, das war immer ein Traum für mich, ein Restaurant aufzumachen.
Hattest du denn schon gastronomische Erfahrungen?
Nein. Nix. Habe nie als Kellnerin gearbeitet, nix.
Nur Herzblut?
Ja.
Krass.
Ja. Und als ich angefangen habe, vor 5 Jahren, habe ich in der Küche gearbeitet, habe gekocht. Und ja.
Aber das ist eine wahnsinnige Entwicklung, wenn ich überlege, ich bin jetzt auch fast 5 Jahre in der fetten Kuh.
Mhm. Ja.
Das ist also okay, ne? Also wir feiern, dass wir nur einen Laden haben, wir wollen nicht mehr.
Ja.
Weil du weißt ja auch, wie das ist in Deutschland mit Personal, ist sehr schwierig. Ach.
Ja. Und das ist viel schwieriger in Deutschland als in Portugal,
ja.
Das kann ich dir sagen.
Und dann Respekt, umso mehr Respekt, dass du 5 Läden in der Zeit aufgemacht hast.
Ja.
Was,
ja.
Wie hast du dich da reingefuchst? Also es gibt ja ganz viele Sachen, die dann neu für dich waren. Hat das so funktioniert, weil du einfach diesen Ehrgeiz hattest und so? Oder hattest du auch Glück oder was glaubst du, was war
das? Ja, ich glaube, Glück vielleicht nicht. Als ich angefangen habe, das hat eigentlich als ein Witz angefangen, diese ganze Thema. Ich habe meinem Mann gesagt, ich soll ein indisches Restaurant öffnen mit authentisch indisches Essen,
okay.
Weil es gibt wenig in Deutschland. Und er hat gesagt, ja, ich unterstütze dir, mach das. Und dann ich habe angefangen, mein Research zu machen. Das hat ziemlich lange gedauert, 10 Monate. Habe überall gesucht für Restaurants und ich habe ein bisschen über Restaurants gelernt und war schwierig, weil niemand wollte mir ein Restaurant oder mir ein Restaurant geben, weil ich keine Erfahrung hatte und eine Frau, eine Ausländerin, das war alles nicht einfach. Aber für mich, das war alles ein Challenge, ne? Meine Nachbarn sind, als wir angefangen haben, die Nachbarn sind vor dem Restaurant gekommen und gesagt, ja, das würde nie funktionieren, noch ein indisches Restaurant. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss das funktionieren.
Das ist der Indikator, wenn alle sagen, das funktioniert nicht,
ja.
Ne, das wird dann funktionieren.
Ja.
Das weckt ja auch wieder Ehrgeiz.
Klar,
ne?
Ja.
Ja.
Ja. Für mich, das war dieser Punkt, ne, wo ich gedacht habe, nein, das muss funktionieren.
Und dann bist du halt über das Authentische quasi weitergekommen, dass die Leute zu dir gekommen sind quasi.
Ja, für mich, das war immer, es gibt sehr viele indische Restaurants in Deutschland,
ja.
Aber die machen diese deutschified indische Essen und es gab sehr wenig authentisch. Die meisten Restaurants kochen mit sehr viel Sahne und Fett und das ist nicht indisches Essen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache was authentisch, was leicht, was wir haben auch südindisches Essen, das kriegt man sehr wenig in Deutschland.
Ja, Indien ist halt sehr, sehr groß und hat dadurch verschiedene Regionen,
ja.
Und verschiedene Küchen.
Ja,
wieder, ne?
Ja, wie in Deutschland. Ne?
Ja.
Das ist, und unsere Spezialitäten sind Dosas, die sind Crepes aus Reis und Linsen gemacht, die sind glutenfrei, eigentlich ziemlich gesund. Und lecker.
Das ist aus Reismehl, ne? Dosis, ne?
Reismehl, ja.
Ja, Reis ist super lecker. Ich durfte es schon probieren.
Ja.
Ja. Mein Lieblingsessen hier ist diese Bowl, diese vegetarische Bowl ab.
Paprikat.
Ja. Ja. Wow. Ja. Wahnsinn.
Ja.
Es ist, man sieht diese Zutaten. Man kennt eigentlich auch alle Zutaten und denkt, also.
Aber also diese Mischung, ne?
Diese Kombination daraus,
ja.
Der absolute Wahnsinn. Ich mache gleich mal vom Stand ein Foto, dann könnt ihr euch das angucken. Für mich einer meiner Lieblinge hier, wirklich. Buons Ceviche.
Danke.
Dein Paprikat, dann, was fand ich denn noch so geil? Die Takumi-Nudeln.
Ja. Mexikaner sind auch
gut. Oh, und sorry, ja. Dass ich die vergessen habe.
Ja.
Ja. Aber ich finde, bei Juan und bei dir merkt man einfach, ihr seid sehr herzliche Menschen und das spürt man im Essen wieder, dieser Soul, weißt du, das ist, finde ich bei euch so toll.
Ja, ja, wie bei euch.
Ja, vielleicht. Ich sage das nicht gerne über mich selber, aber wir freuen uns über
Komplimente. Die beste Hamburger, das muss ich sagen.
Vielen lieben Dank, ja. Wie ist das gekommen, dass du 5 Restaurants dann aufgemacht hast? Weil die Nachfrage da war? Oder?
Ja, eigentlich war das ziemlich organisch. Wir haben das nicht so geplant. Wir haben das erste vor 5 Jahren geöffnet und hat gut funktioniert. Und dann das zweite in Neukölln. Und jemand hat mir gesagt, dass ja, eigentlich wollten wir einen in Spanien öffnen. Und, aber jemand hat mir gesagt, ja, warum nicht Lissabon, warum nicht Portugal? Und ich bin nach Portugal geflogen, habe gesehen und Portugal hat eine sehr lange Geschichte mit Indien.
Okay.
Und die Portugiesen lieben indisches Essen und auch scharfes Essen. Und das für mich war schon ein Grund, weil die indisches Essen kennen.
Also du hast das Land wirklich ausgesucht in Bezug auf, wo kann man Restaurant noch funktionieren?
Ja.
Oder war auch so der Wunsch, dort zu leben? Also,
ja, am Anfang nicht.
Ja.
Am Anfang war nur, ja, das ist ein gutes Land, eine schöne Stadt. Die Leute essen gerne indisches Essen. Und ein Jahr lang war ich zwischen Berlin und Lissabon. 2 Wochen Berlin, 2 Wochen Lissabon. Und wir haben zwei Kinder und das war nicht so einfach. Aber irgendwann haben die Kinder das für uns entschieden. Die haben gesagt, wir gehen nach Lissabon.
Cool,
die beide machen, sie machen Surfen und Strand und gutes Wetter und alles. Und ja, dann haben wir gesagt, cool. Warum nicht?
Weil normalerweise sind ja die Kinder, die meckern, wir wollen hier bleiben.
Unser nicht. Unser nicht.
Ja, aber ich meine, das ist ja schon krass. Du hast 2 erfolgreiche Läden hier und dann wechselst du das Land, da hast du ja neue Herausforderungen, es gibt neue andere Auflagen, Bestimmungen, wenn du ein Restaurant aufmachen willst, ist ja wieder, fängst ja wieder bei Null an, ne?
Ja, am Ende. Ja.
Du hast nicht die Connections in der Stadt und so.
Ja, ich hatte nichts, ne? Ich hatte nichts, aber war irgendwie auch einfacher in Portugal als in Deutschland.
Ja, okay.
War, vielleicht hatte
also
ich auch,
ist alles überall war einfacher als in Deutschland.
Ja, klar, und ich hatte das diese Erfahrung hinter mir.
Ja.
Aber Portugal ist alles geregelt, ist alles einfacher.
Tja, manchmal wartet man ja hier schon 2 Jahre auf eine Genehmigung, da hast du 2 Restaurants aufgemacht.
Ja.
Ja.
Ja. Viel gelernt.
Und was ist jetzt das 5. Restaurant, was ist das Projekt?
Das ist eigentlich ein Chutneyfy Canteen, das ist kein Chutneyfy. Das bedeutet ein bisschen, ja, Fast Food würde ich nicht sagen, weil das gefällt mir nicht, dieser Fast Food.
Ist immer schwierig, ja. Also wir sind auch eigentlich ein Imbiss und Fast Food, aber eigentlich ist es Slow Food als Fast Food.
Ja,
ne?
Ja. Aber wenn du Fast Food sagst, die Leute denken immer McDonald's, aber
ja, Junk Food.
Junk Food. Ja. Aber was wir machen, das ist ein neues Konzept in ein Shopping Center, aber ein hochwertiger Shopping Center.
Ja.
Und wir haben ein Restaurant und ein Takeaway. Aber weil das ziemlich kantinmäßig ist, ein bisschen schneller alles, das nennen wir Chutneyfy Canteen.
Sehr cool.
Und das öffnen wir hoffentlich am Ende September.
Wow, und wo genau?
Kannst in Porto.
In Porto?
Ja.
In ein Einkaufszentrum?
In ein Einkaufszentrum, ja. Nord Shopping heißt das.
Okay.
Ja, das ist das zweite große Einkaufszentrum in Portugal. Ja.
Wenn wir mal da sind, müssen wir das auf die Liste
ja,
schreiben.
Ja, musst ihr, ja.
Und beide Restaurants hier in Berlin heißen auch Chutneyfy?
Ja, beide Restaurants in Berlin heißen Chutneyfy, beide Restaurants in Lissabon heißen Chutneyfy. Die sind ähnlich.
Was muss man hier probieren, wenn man dich besuchen kommt?
Ein so Dosa.
Okay, das ist so dein Signature quasi.
Ja. Ja, wir haben auch Curries und andere Sachen, aber Dosa ist wirklich was anderes, wo du nirgendwo, ich habe es nicht in Deutschland nirgendwo gesehen.
Ich kannte das vorher auch noch gar nicht.
Ja, also, das ist wirklich was anderes.
Und
ja.
In Köln, meine Frau isst nicht so gerne Fleisch, die hat das geliebt, vor allem... Also, du machst das mit Kartoffeln, aber es ist trotzdem...
Das ist der authentisch, das ist der Original. Ja. Der Masala Dosa, das ist mit Kartoffeln.
Ja.
Und dann wir machen verschiedene mit Fleisch.
Das ist trotzdem alles andere als langweilig. Also, ich empfehle jeden von euch mal, wenn ihr das hört, kommt mal vorbei, wenn ihr in Berlin seid. Oder bald in Porto.
Ja.
Oder in Lissabon. Ne?
Oder in Lissabon,
sehr
ja.
stark, ja. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Danke,
Dankeschön.
Dass ihr Zeit für unseren Podcast genommen habt. Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder... Kommentare geben wollt, einfach mal unter diesem Podcast könnt ihr da kommentieren. Fragen leite ich dann gerne weiter.
Danke.
Dann melde ich mich bei dir persönlich.
Ja, super.
Ne? Und gucken wir mal. Ja,
ja, danke. Super.
Vielen lieben Dank für die Zeit und wir kochen jetzt weiter, ne? Draußen.
Ja, danke,
schön.
Martin.
Ich danke dir. So, bei mir sind jetzt noch zwei neue Gesprächspartner. Wir haben jetzt den Juan hinter uns und Chutneyfy und jetzt haben wir noch einen ganz besonderen Gast, beziehungsweise zwei ganz besondere Gäste. Stellt euch doch mal vor.
Ja, mein Name ist Shu Kanemaki. Ich arbeite für die Firma Brick New Europe und unter anderem haben wir ein Konzept, was Takumi sich nennt. Und damit sind wir auf dem Coke Food Festival.
Ja.
Genau. Und mein Name ist Tuki. Ich bin ebenfalls angestellt bei der Firma Brick New Europe und ich bin eher so im Personalbereich zuständig und der Schuh eher im Projektmanagementbereich.
Okay, aber ihr seid heute beide mit auf dem Festival und ihr kennt Richtig. Den Laden in- und auswendig.
In- und auswendig, natürlich.
Wie ich so festgestellt habe gerade.
Ja.
Was ist das Besondere? Also, weil ich kenne Takumi nur, also mir wurde das, ich habe in Köln einen Rahmen bestellt, in einem Laden, der so sehr guter Standard ist, würde ich mal sagen, für Sushi. Und der meinte so, boah, hast du schon mal in Düsseldorf bei Takumi gegessen?
Ja. Ne?
Warum ist das so?
Was ist speziell bei uns? Also wir sind wirklich authentisch, würde ich sagen. Wir sind Japaner, wir wissen wirklich, wie Ramen schmecken muss. Oder Herr Saeki, unser Geschäftsführer, der weiß, wie Ramen schmecken muss. Und wir haben wirklich, was speziell ist, die Nudeln wirklich aus Sapporo, aus Japan, importieren wir immer nach Deutschland, damit wir wirklich die Qualität anbieten können, die es auch in Japan natürlich gibt dann.
Das heißt von der Qualität, was machen die besser?
Also die Nudeln, Nudeln bestehen aus 30% Wasser und das japanische Wasser, was aus der, wie sagt man das,
Quellwasser
von den Bergen von Sapporo, das ist sehr speziell und das Wasser ist eben das größte Bestandteil, also das wichtigste Bestandteil von den Nudeln und das macht die Qualität wirklich aus. Und was noch wichtig ist, die Nudeln kommen ja TK zu uns an und die müssen noch reifen, weil das frische Nudeln sind und die müssen reifen und die reifen zwischen 30 bis 50 Stunden.
Okay.
Je nach Zimmertemperatur und
Luftfeuchtigkeit. Müssen wir mal abwägen, wann der richtige
Zeitpunkt ist. Und davon ist auch die Garzeit dann natürlich abhängig. Wir gucken natürlich, wie die Nudeln sich entwickelt haben. Und dann entscheiden wir, ob die 1 Minute 50 oder 2 Minuten 20. Es ist immer davon abhängig, wirklich.
Krass. Also ihr habt das perfekte Feeling für die Rahmen gefunden und packt da. Also ihr seid die Spezialisten da drin, also wie quasi wie bei den Burgern.
Ja. Genau, wie bei euch, natürlich mit dem Burger, mit dem Fleisch irgendwie, wie man es natürlich brät.
Und ihr wisst also, dass man also in Japan die Nudeln herbekommt und dass das die besten dadurch sind. Dadurch lohnt sich auch der Aufwand extra.
Auf jeden Fall.
Ja.
Unsere Suppen werden ja auch, unsere Brühe, ja, das ist ja auch was Besonderes. Es ist nicht nur eine Brühe, die man irgendwie nur eine halbe Stunde kocht oder was weiß ich. Wir kochen unsere Brühen bis zu 8 Stunden im Schnellkochtopf. Wenn man keinen Schnellkochtopf hat, da wird es auch mal 14 oder 15 Stunden dauern.
Ja.
Wir haben natürlich 100 Liter Schnellkochtöpfe und da werden am Tag 200 Liter bis 300 Liter gekocht. Und wir kochen wirklich nach japanischen Rezepturen. Da kommt wirklich Gemüse rein, da kommt Schweineköpfe, vielleicht auch Schweinefüße, Schweinebauch, Schweineknochen von den Knien und von der Schulter kommen rein und das Knochenmark ist ganz wichtig, was es ausmacht, für die Brühe natürlich.
Also dadurch habt ihr eine schöne, kräftige Brühe, ne?
Genau.
Ich habe ja heute auch schön erstmal eure Rahmen gefrühstückt.
Ja,
das hat mir heute echt viel Kraft gegeben.
Energie,
Tag.
Ja, das stimmt.
Und da war es echt perfekt für. Aber was macht so eine Rahmen insgesamt aus? Wir haben jetzt die Brühe, die Nudeln,
Genau.
Wie kombiniert man das oder was gibt es da für Sorten?
Also Bestandteile einer Ramensuppe sind wirklich die Nudeln natürlich, die Brühe. Dann gibt es eine Tare, sagt man. Tare?
Genau, eine Würzbasis.
Eine Würzbasis. Es gibt einmal Miso, das ist die Sojabohnenpaste, die man heute probiert hat. Dann haben wir Shio, das ist Salz. Dann haben wir noch Soja, das ist Sojasauce. Und das ist dann, was noch eben in die Brühe dann reinkommt und gemischt wird. Und dann kommt noch ein spezielles Öl hinzu für das Aroma.
Sehr cool. Das, was sind eure Lieblingsrahmen? Warst du ein Favorit?
Ja, die Shio-Rahmen, also die einfache Salzbasis, ist meine Lieblings-Schmacksrichtung.
Okay. Wie sieht es bei dir aus?
Bei mir ist es auch eher die Shio. Die gibt es in Deutschland weit noch nicht so oft verbreitet, in Japan schon öfters. Aber die ist einfach vom Leichter, einfach das salzige, mehrsalzige Geschmack ist einfach in der Suppe, in der Brühe, mit der Brühe, also passt eher eine Chicken-Brühe dazu und keine mit Schweine drin. Und die ist einfach ein bisschen leichter und schmeckt für mich, ist das eigentlich auch eine...
Das ist schon deftig, ja. Aber es ist eben der pure Geschmack von den Inhaltsstoffen, deswegen schmeckt,
okay. Schmeckt man das sehr gut.
Ja. Wäre das irgendwie auch denkbar, dass man so Crossover-Geschichten macht? Also Juan hat vorhin erzählt,
ja.
Er macht japanische Sachen mit peruanischen Sachen, ja. Und so.
Also habt ihr auch sowas schon mal ausprobiert? Ja, oder? Also wir haben ja jetzt nicht nur ein Takumi-Restaurant, wir haben jetzt drei verschiedene Restaurants aufgemacht, Takumi-Restaurants. In dem einen gibt es eben Schweinefleisch und Hühnerbasis, Brühen, in der anderen ist Chicken oder Veggie zum Beispiel, was jetzt momentan auch der Hit ist, ne? Und dann haben wir noch Tonkotsu, das ist so eine richtig kräftige Schweinebrühe, die sehr, sehr milchig ist. Und bei den Toppings sind wir ein bisschen mit Crossover dabei, viel europäische Gemüse und wir mixen da sehr viel mit dem typischen japanischen Ramen und machen daraus einen Fusion-Ramen.
Jetzt habt ihr erzählt, dass ihr so viele Läden habt. Ich habe auch schon gelesen, ihr habt in Rotterdam, gibt es einen Takumi?
Genau.
Hat der auch was mit euch?
Ist ein Franchise-Nehmer von uns. Holland, Italien, Spanien haben wir jetzt aufgemacht. Das ist ein Franchise-Partner und der macht auch viele Takumis in letzter Zeit auf. Das ist aber momentan ein Rahmenboom einfach.
Ja, absolut. Das merkt man. Köln macht ja hoffentlich auch bald der Takumi.
Köln macht auch bald auf, hoffen wir.
Muss ich nicht mehr so weit fahren.
Genau.
Und jetzt noch ganz zum Schluss, wie erreicht man euch am besten? Also wie kann man sich über euch informieren?
Einfach auf der Homepage www.brickney.com oder www.takumi, wie waren ihr mal, minus Düsseldorf?
Also takumi-düsseldorf.de.
Ja, ansonsten auf Facebook wahrscheinlich.
Auf Facebook. Leider Instagram nicht, sonst Taste die Takumi gibt es aber noch auf Instagram.
Okay.
Genau. Und sonst einfach auf die Immermannstraße in Düsseldorf vorbeikommen. Da findet man uns auf jeden Fall, wo die Mega-Schlange ist. Da einfach anstellen und 30 oder 40 Minuten
warten. Da war ich auch drin, es lohnt sich. Das ist wie bei uns mit dem Burger.
Ja.
Ne? Ey, da für gute Sachen lohnt sich das.
Auf jeden
vielen,
Fall.
Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch kurz Zeit genommen habt.
Gerne, gerne.
Und,
gerne.
Ja, ich freue mich beim nächsten Mal bei euch wieder in Düsseldorf zu Gast sein zu dürfen.
Gut, danke
dir. Also, kommt vorbei, es lohnt sich.
Danke, ciao.